Frohes neues Jahr, Tobi. Und frohes neues Jahr an alle, die da draußen gerade zuhören.
Frohes neues.
Herzlich willkommen zurück hier bei Treffpunkt Schockraum. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, schön, dass wir wieder hier sein können bei dir. Das Coole ist ja an dem Thema Bewusstlosigkeit, und wir kommen gleich, wir steigen gleich ins Thema ein, dass es in total vielen Krankheitsbildern vorkommt und uns damit den Weg bereitet für die nächsten Folgen.
Es ist auch einfach wichtig, dass wir das jetzt relativ früh ansprechen, einfach weil, ihr habt es ja schon in den letzten Folgen gehört, viele Krankheitsbilder münden immer in eine Bewusstlosigkeit, woraus man versucht, die Leute dann wieder zurückzuholen, also dass sie wieder aktiv am Leben teilnehmen können. Und deswegen ist es, denke ich, auch eine wichtige Folge. Wir werden jetzt nicht, weil es gibt ja so viele Krankheitsbilder, die in der Bewusstlosigkeit münden. Wir können jetzt nicht auf jedes Krankheitsbild einzeln eingehen, dann würden wir hier eine ellenlange Folge produzieren. Wir möchten einen kleinen Überblick geben über Krankheitsbilder, die in einer Bewusstlosigkeit münden können, und wie man diese vielleicht voneinander unterscheiden kann und wie man den Leuten dadurch dann vielleicht das Leben retten kann.
Und ganz am Anfang steht erstmal die Frage, was ist Bewusstsein und was ist Bewusstlosigkeit? Weil wenn das nicht definiert ist, wenn das unklar ist, dann ist es total schwierig, darauf einzugehen. Insbesondere, weil das Wort Bewusstsein ja auch so philosophisch verankert ist. Also wenn du nach Bewusstsein fragst, kommt da ganz häufig sowas wie Seele oder Gefühle wahrnehmen oder ganz stumpf, na, wenn jemand nicht wach ist.
Ja.
Dann ist er bewusstlos. So, weil es schwer zu definieren ist. Natürlich, viele haben da draußen ein Bild, und ich sage, ein Patient ist bewusstlos, dann haben wir alle diesen Patienten im Kopf, wie er da liegt, mit Augen sind geschlossen und reagiert nicht mehr. Und das, glaube ich, haben auch Laien, wenn wir von Bewusstlosigkeit sprechen. Aber viel interessanter ist, was ist Bewusstsein und wann ist jemand Bewusstseins eingeschränkt? Weil es gibt ja Punkte und Stadien zwischen volles Bewusstsein und, ich sag mal, Koma. Dazwischen liegen ja Punkte und
bestimmte Abschnitte.
Abschnitte, vielen Dank, genau. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was dem Laien nicht gleich klar ist.
Ja, wann ist jemand bei vollem Bewusstsein? Das scheint ja erstmal eine total einfache Frage zu sein, wenn man davon ausgeht, dass jeder, der wach ist, bei Bewusstsein ist und jeder, der nicht wach ist, schläft oder beispielsweise intubiert auf einer Intensivstation liegt, nicht bei Bewusstsein ist. Dass diese Einteilung jedoch nicht funktioniert, zeigen uns zum Beispiel demente Personen, die ja nun eindeutig wach sind, aber dennoch je nach Stadium irgendwie nicht so wirklich orientiert am Leben teilnehmen, oder Menschen mit einem Schlaganfall, einer Hirnblutung oder Menschen nach Drogen- oder Alkoholkonsum. Also einer Intoxikation, also Vergiftung. Diese Menschen befinden sich in einem Stadium zwischen wach und orientiert und schläfrig bis komatös. Deshalb und weil es im medizinischen Kontext wichtig ist, auch Veränderungen wahrzunehmen und diese kommunizieren zu können, wurden Stadien, Wörter und Zahlenwerte festgelegt, um das Bewusstsein feststellen zu können, Veränderungen wahrzunehmen und zu dokumentieren. Denn es ist total wichtig, dass wir hier eine Sprache sprechen, damit auch jeder versteht, was der andere meint. Ein Mensch bei klarem Bewusstsein ist also jemand, der wach ist und geistige Klarheit in Bezug auf das gesamte Erleben und Verhalten besitzt, also die Umwelt adäquat wahrnimmt und adäquat reagieren kann. Zudem kann dieser Mensch Aspekte verstehen, sinnvoll miteinander verbinden, sich mitteilen und sinnvoll handeln. Hierbei helfen logischerweise auch die volle Funktion unserer Sinnesorgane, wie zum Beispiel Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen. Bewusstsein lässt sich grob in Qualität, also qualitatives Bewusstsein, und Quantität, also quantitatives Bewusstsein und dessen Störungen einteilen. Das quantitative Bewusstsein und dessen Störungen, also die Vigilanz und Vigilanzminderung, von lateinisch Vigilantia, also Wachsamkeit, bezieht sich hier ausschließlich auf die benannte Wachheit und lässt sich seit der Beschreibung der GCS, also Glasgow Coma Scale, Anfang der 1970er Jahre durch Janet und Teasdale in Zahlen darstellen. Die Glasgow Coma Scale findet ihr im Internet und sowie weitere Schemata in der Highlight Story auf unserem Instagram-Account @treff.schockraum. Die Glasgow Coma Scale lässt sich in drei Kategorien einteilen: Augen öffnen, verbale und motorische Reaktionen. Beim Augenöffnen lassen sich maximal 4 Punkte und minimal 1 Punkt erreichen, bei der verbalen Reaktion maximal 5 und minimal 1 und bei der besten motorischen Reaktion maximal 6 und minimal 1. Das heißt, jemand, der wach ist, bekommt 15 Punkte und jemand, der bewusstlos oder komatös ist oder leblos, erhält 3. Wer jetzt 0 Punkte auch bei leblosen Personen vergeben möchte, hat die GCS nicht verstanden und muss nochmal in unseren Nachhilfeunterricht in der Highlight-Story auf Treffpunkt-Schockraum nachschauen. Und was auch noch wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, Störfaktoren müssen hier unbedingt berücksichtigt werden. Wer zum Beispiel Lähmungen oder einfach beide Arme amputiert hat, kann bestimmte Aufforderungen einfach nicht Folge leisten und ist trotzdem nicht nur auf Grundlage dessen Bewusstseins eingeschränkt. Wenn man sich das Ganze etwas einfacher machen möchte und, naja, wenn man keine Zeit hat, dann möchte man es immer so einfach wie möglich haben, gibt es dazu auch noch die AVPU oder WASB-Schemata. Ich würde jetzt hier allerdings mal bei AVPU bleiben, weil ich AVPU immer benutze. A heißt Alert, also wach, und ist im GCS-Rahmen von 15 bis 13 Punkten. V bedeutet Voice, also auf Ansprache erweckbar, und hier geht es wirklich um laute Ansprache und nicht um leises Hallo, können Sie mich hören? Wer auf Ansprache erweckbar ist, ist ungefähr so im Rahmen 12 bis 9 Punkte auf der GCS-Skala. Und dieses V ist gleichzusetzen mit dem Zustand der Somnolenz, von Latein somnolentus, also schläfrig. Die Somnolenz ist gekennzeichnet durch ein pathologisch gesteigertes Schlafbedürfnis. Das Erwecken aus dem Schlaf ist möglich und ebenso das Aufrechterhalten der Wachheit durch äußere Anforderungen, also wenn man die Leute in ein Gespräch verwickelt. Was auffällig ist, dass beim Wegfall der Ansprache es wieder zu diesem raschen Einschlafen, nenne ich es mal, kommt. Anders als bei P, für Pain, also Schmerz. Hier wird ein physischer äußerer Reiz gesetzt, zum Beispiel für Laienhelfer das Greifen an den Schultern und leichtes Schütteln. Für Prä- und Klinische findet man häufig die Anwendung von Sternumreiben, Drücken in die Kieferwinkel oder Kneifen. Und wer nur auf Schmerz erweckbar ist, hat einen GCS von kleiner gleich 8. Wer nur durch diese starken äußeren Weckreize erweckbar ist und beim Ausbleiben dieser Reize sofort wieder in den pathologisch schlafähnlichen Zustand verfällt, hat eine schwere Vigilanzminderung. Diese wird auch als Sopor, von lateinisch tiefer Schlaf, bezeichnet. Relevant ist hier allerdings, dass die Hirnstammreflexe und Abwehrreaktionen wie zum Beispiel Schlucken noch erhalten sind. Anders als bei Patienten mit U, unresponsive, Glasgow Coma Scale 3. Dieses Stadium wird auch als Koma bezeichnet, von griechisch tiefer Schlaf. Auch hierbei handelt es sich um einen pathologisch schlafähnlichen Zustand, aus dem die Patienten auch durch Weckreize nicht mehr erweckbar sind. Je nach Stadium der Komatiefe fallen Abwehrmechanismen und Hirnstammreflexe sukzessive aus. Denn das Koma kann man wiederum in 4 Stadien einteilen, wobei die Reflexe und die Pupillenreaktion hier eine übergeordnete Rolle spielen. Das war das AVPU-Schema in Bezug auf die Glasgow Coma Scale und auf Somnolenz, Sopor und Koma. Und wie ich am Anfang schon gesagt hatte, gibt es nach der quantitativen Einteilung in die Wachheit noch ein Schema für die Überprüfung des qualitativen Bewusstseins. Also hier das Postschema. Das könnt ihr euch auch gerne wieder auf Instagram angucken. Beim Postschema stellt man einfach bei der Anamnese Fragen zur Person, also wer sind Sie, was machen Sie beruflich, zum Ort, wo sind wir hier eigentlich gerade, zur Situation, warum sind Sie hier überhaupt, und zur Zeit, welches Jahr haben wir, welchen Tag haben wir, welche Jahreszeit haben wir. Wenn es hier Auffälligkeiten gibt, sind bereits kleinste Auffälligkeiten relevant und sollten unbedingt dokumentiert und weitergegeben werden. Und was ich noch mit euch teilen möchte, ist, dass mir aufgefallen ist, dass es für alle Anwesenden verständlicher ist, wenn man vorher ganz kurz sagt, was man macht, da es sonst sein kann, dass die Angehörigen diese doch sehr leichten Fragen aus dem Hintergrund beantworten und man letzten Endes nicht über die Orientiertheit des Patienten weiß.
Wir haben also mehrere Stufen zwischen vollem Bewusstsein und Koma. Das haben wir gerade jetzt damit festgestellt. Jemand kann AVPUA sein, also Alert, also wach, aber trotzdem im Post auf allen Ebenen qualitativ nicht orientiert. Dann wäre er zwar wach, aber nicht voll bei Bewusstsein oder eben nicht voll vigilant. Das ergibt sich auch in dem, im klinischen Alltag, dass man Patienten, bei denen man den GCS anwendet, man Schranken feststellt. Demente Patienten zum Beispiel.
Das heißt einfach, es reicht nicht aus, nur die GCS zu bestimmen, weil diese keine Aussage zur Orientierung beinhaltet und die psychiatrische und neurologische Anamnese dementsprechend noch andere Tools verwenden müssen.
Übrigens, wenn ihr auf Insta geht, seht ihr noch die Force-Skala. Felix, kennst du Force-Skala?
Du hast mich darauf vorbereitet, dass du mir jetzt erklären möchtest, was die Force-Skala ist. Und ich bin sehr gespannt, weil das keine Skala ist, die wir präklinisch benutzen.
Genau. Die Force-Skala, F-O-U-R,
4. Auf Deutsch.
Auf Deutsch 4, aber dann Dann was ist das Akronym doof. Nicht mehr. Okay. Full Outline of Unresponsiveness. Diese Four-Skala berechnet 4 Kriterien. Zum einen die Augenreaktion. Dabei geht es darum, sind die Augenlider geöffnet oder sind die geschlossen? Kann sie die Augenlider öffnen auf Ansprache, auf Schmerzreiz oder ist das gar nicht möglich? Die motorische Reaktion mit Flexion und Extension, also ranziehen und wegstrecken der Arme. Da, bis dahin noch GCS sehr ähnlich. Und dann kommt 2 Typen, die der GCS nicht kennen, nämlich einmal die Atmung. Was habe ich für ein Atemmuster? Habe ich vielleicht ein normales Atemmuster oder habe ich ein irreguläres? Habe ich ein Chain-Stokes-Atemmuster? Ist der Patient intubiert? Auch das kann die Four-Skala mitrechnen. Und als letztes Kriterienpunkt sind die Hirnstammreflexe, die ich testen kann, nämlich den Kornealreflex, den Pupillenreflex. Sind die beide da? Ist nur einer da? Die werden gegenübergestellt? Ist gar nichts da? Gibt es einen Hustenreflex? Und so kann ich auch Patienten, die ich intubiert habe, auf Bewusstsein prüfen.
Also es ist mehr sowas für Intensivstationen.
Na, mittlerweile es gibt gute Studienlagen, die da hingehen und sagen, im klinischen Setting sollte man die Four-Skala eher nutzen als den GCS. Es gibt Pro und Contra. Das große Pro bei GCS ist, dass er einfach weit verbreitet ist. Und man bei Schädel-Hirn-Traumata, weil daher kommt es ja, die besten validierten Ergebnisse hat. Die Four-Skala kann aber auch bei Patienten, die ich quasi sedieren will, angewendet werden und hat weniger Nachteile wie der GCS, der eben bei Patienten mit verschiedenen Schweregraden des Komas immer auf nur 3 Punkte kommen wird. Anders als die Four-Skala eben.
Okay, und wie rechnet man die Punkte bei der Four-Skala zusammen?
Auch da werden sie wieder addiert und es gibt bei jedem Kriterienpunkt nur 4 Punkte. Nehmen wir mal die Augenreaktion, die Augen, die sind offen oder sie öffnet auf Aufforderung, dann sind das 4 Punkte und bei der im gleichen Kriterium, das Augenlid wird auch auf Schmerzreiz bleibt auf Schmerzreiz geschlossen, sind 0 Punkte. Mhm.
Genau. Also kann man da auch tatsächlich, beim GCS ist ja so, das ist auch ganz wichtig, dass man da als Minimum 3 Punkte erreichen kann. Also niemals 0, wenn jemand GCS 0 schreibt, dann hat er die GCS-Skala nicht verstanden.
Kann nicht verstanden haben,
ne? Genau. Und bei Four-Skala ist es dann aber anscheinend möglich, dass der Patient auch 0 Punkte erreichen kann.
Genau, also von 0 bis 8 sprechen wir von einer schweren Bilanzminderung, 9 bis 13 mittelschwere Bilanzminderung und ja, genau. Und insgesamt kann man 16 Punkte erreichen, 4 Kriterien, 4 Punkte. Jetzt kennt ihr GCS, ihr kennt AVPU, ihr kennt Four.
Post.
Also wenn jetzt jemand fragt, wie ist denn der Bewusstsein und ihr sagt, der ist bewusstlos, habt ihr jetzt Instrumente an der Hand, auf jeden Fall, wo ihr das Ganze quantifizieren könnt. Und vor allem sprechen wir dann auch eine Sprache. Es ist so hilfreich, wenn Patienten Übergaben mit einer Sprache gesprochen werden. Wie oft kommt das vor, Felix, dass du in der Übergabe stehst und dann sagst du einfach nur, ja, der Patient ist bewusstlos. Häufig oder selten?
Eher selten.
Genau.
Ja, eher selten. Ich finde auch, also dieses gemeinsame Sprache, was du angesprochen hast, finde ich sehr wichtig, weil man kann einfach sagen, AVPUA, GCS 15 und alle wissen direkt, was gemeint ist.
Total. Und auch andersrum, ja, der hat ein GCS von 12, ist AVPUA und wir können das Ganze einschätzen. Also es passt zueinander. Und dann kannst du sagen, ja, Post ist nicht zu allen Qualitäten orientiert. Zur Person ja, zur Situation ja, zum Ort nein und zur Zeit nein. Und alles lässt sich auch reevaluieren. Wenn du einfach nur sagst, naja, Bewusstsein ist so fluktuierend, das ist ja sowas, was man total häufig hört. Der hat ein fluktuierendes Bewusstsein. Dann kann damit keiner was anfangen, weil du kannst es nicht reevaluieren. Du kannst nicht hingehen und sagen, ja, wie war es denn vor einer Stunde?
Genau.
Ja, vor einer Stunde war er so lala.
Ja.
Und jetzt ist er so besser.
Was hat sich verändert?
Genau.
Ganz, ganz, ganz wichtige Sache und auch gut, dass da schlaue Leute sich drüber Gedanken gemacht haben. Dadurch hat man wirklich eine sehr gute Patientenversorgung, wenn solche Sachen schnell auffallen.
Meinst du, es gibt da draußen Leute, die mit Bewusstlosigkeit im privaten Umfeld zu tun hatten schon?
Sicher.
Ja,
ja, ich denke schon.
Ich denke spontan, wenn ich daran denke, wo hat man, wenn wir jetzt nicht im klinischen Setting oder im präklinischen Setting sind, wo hat man mit Bewusstlosen zu tun?
Dann wenn man schlafen geht.
Ah, ich dachte, weil ich war Alkohol.
Ah, na okay. Ich also, bin jede Nacht bewusstlos. Tobi nur, wenn Alkohol trinkt.
Also spontan denke ich dann, weil ich nicht, irgendein Kumpel sitzt irgendwo an der Ecke gelehnt und in sich zusammengefallen. Man war irgendwie gemeinsam feiern, vielleicht eine Hausparty. Und der sitzt da so und alle denken, er schläft. Und eigentlich ist er nicht mehr bei Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, was einem echt häufig passieren kann. Oder natürlich einfach auch schlafen, na klar. Zum Beispiel, weil ich nicht, man geht Oma Erna besuchen und man kommt rein und ist voll erschrocken, weil Oma Erna liegt im Bett und ist überhaupt nicht erweckbar. Schläft einfach nur tief, vielleicht.
Ja, also ich muss jetzt gerade noch daran denken, dass es ja auch so gewollte Bewusstlosigkeiten gibt, wie zum Beispiel bei Operationen oder beim künstlichen Koma auf der Intensivstation. Aber kommen wir zurück zur Bewusstlosigkeit oder beziehungsweise zum Bewusstsein. Ich denke, wir haben jetzt klar gemacht, was das bedeutet, wenn jemand bei Bewusstsein ist. Wenn all diese Sachen nun fehlen, dann sprechen wir von Bewusstlosigkeit. Was ist denn das Gefährliche bei einer Bewusstlosigkeit, bei einer bewusstlosen Person? An sich ist ja erstmal, sieht aus, als ob er schläft, ist jetzt nicht besonders gefährlich, wird schon wieder aufwachen.
Genau, wir haben uns ja darüber unterhalten, in welchen Quantitäten und Qualitäten Bewusstlosigkeit quasi eine Rolle spielen. Und unter anderem sind bei Reflexen, ist die Bewusstlosigkeit ein wichtiger Faktor. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass bei bewusstlosen Patienten es zur Atemwegsverlegung kommen kann, zum Beispiel bei Erbrechen. Patienten verschlucken sich, normalerweise wird der Hustenreflex einsetzen, wir würden uns auf die Seite drehen und im Schlaf zum Beispiel, niemand wird im Schlaf ersticken an seiner eigenen Spucke.
Hoffentlich,
ey. Das ist mir noch nie passiert. Also mir nicht, aber auch.
Wenn du so heftigen Reflux hast und nachts.
Ich glaube, dann wirst du wach.
Ja, eben,
das hoffentlich. Das ist das Gute. Ja. Das ist, da grenzt sich Schlaf von Bewusstlosigkeit ab.
Aber wenn jetzt der Muskel, der den Magen quasi verschließt, der Speiseröhre und Magen trennt, dieser Ringmuskel, wenn der jetzt einfach aufgeht, weil die Muskulatur komplett erschlafft.
Und Speisebrei läuft die Speiseröhre nach oben.
Dann landet es in der falschen Röhre, also in der Luftröhre. Und du weißt ist besser als ich, was auf der Intensivstation mit Menschen ist, die die Nahrungsreste oder Erbrochenes aspiriert haben, also verschluckt haben.
Genau. Aspirationspneumonie ist hier das Stichwort. Ne? Und im schlimmsten Fall Reanimation und Tod. Ja. Man kann daran echt gut sterben. Das ist gar nicht so selten. Tatsächlich ist das the thing bei Bewusstlosigkeit ist immer die Gefahr der Aspiration.
Und was auch noch ein großer Faktor ist, der Muskeltonus erschlafft und dadurch auch der große Zungengrundmuskel, beziehungsweise der Zungenmuskel im Allgemeinen. Und der kann auch einfach mit seiner Größe, wenn man sich mal so einen Querschnitt von einem Kopf anguckt, mit der Größe und wo der überhaupt sich befindet, der geht ja bis ganz weit tief hinten in den Hals rein, der kann auch einfach durch dieses Erschlaffen und auf dem Rücken liegen ganz wunderbar den Atemweg verlegen. Und wenn man, also es hört sich nicht an wie ein Schnarchen, Schnarchen ist eher so ein höheres Geräusch, so ein wenn das Gaumensegel so
flattert.
Und beim Bewusstlosen hört sich das anders an, wenn der auf dem Rücken liegt, dann hört sich das eher nach so einem, warte mal, ich probiere das mal.
Ja, solange es das noch macht, wäre es ja super. Mhm. Das Problem ist ja, wenn irgendwann dieses aussetzt und dann kommt so ein ziemlich lange gar kein Geräusch mehr. Mhm. Es macht erst so und dann ist plötzlich Stille. In dem Fall ist nämlich der Muskel hat sich dann komplett vor die Trachea gelegt. Und vorher kam quasi Luft, hat sich da noch vorbeigezogen am Zungengrund und jetzt läuft da halt gar nichts mehr lang. Ist irgendwie super gut zu behandeln. Essmach-Handgriff. Habt ihr vielleicht schon mal gehört oder selber schon mal angewendet, kennt man aus der Intubationsverfahren. Wenn man jetzt mit vier Fingern unter den Kiefer greift und den Kopf einfach nach oben zieht, was passiert dann? Kannst du mal kurz das Geräusch vormachen, wie es dann klingt? Ja, das ist das, was wir Kopfüberstrecken auch nennen. für Laien da draußen gilt natürlich weiterhin Kopf überstrecken, ist das A und O und stabile Seitenlage.
Wir haben das Problem des Zungengrunds behoben, indem wir den Kopf überstreckt haben. Genau. Das heißt, wir überprüfen ja sowieso immer erstmal die Atmung. Wenn wir angekommen sind, wir haben Hallo, Hallo gerufen, keine Reaktion, geschüttelt, Schmerzreiz ist ja für die Ersthelfer raus, aber im professionellen Setting muss man den durchaus machen, alleine um auch die GCS zum Beispiel berechnen zu können. Schütteln, dann den Kopf überstrecken und die Atmung kontrollieren. Die Atmung kann ich nicht kontrollieren, wenn der Kopf nicht überstreckt ist, weil der Zungengrund gegebenenfalls die Atemwege verlegt hat. Und wenn die Atemwege verlegt sind, dann hat er gegebenenfalls auch keine Atmung. Und dann würden wir anfangen zu reanimieren, obwohl dieser Mensch vielleicht gar nicht reanimationspflichtig ist. Man hätte einfach nur den Kopf überstrecken müssen, um zu schauen, ob derjenige noch atmet. Und wenn man jetzt das Gesicht mit dem Blick zum Brustkorb über Mund und Nase hält, während man den Kopf überstreckt hat, dann kann man durch das Sehen, dass der Thorax oder der Bauch, also Abdomen oder Thorax, Brustkorb oder Bauch, sich hebt und senkt, eine Atmung sehen. Man kann sie hören, wenn man mit dem Ohr über Nase und Mund schwebt. Und man kann sie auch an der Wange fühlen.
Hören, sehen, fühlen ist da das zusammenfassende Stichwort, ne?
Richtig.
Genau. Wenngleich für die Ersthelfer gilt, bei fehlender Spontanatmung, also auch nach Kopfüberstrecken, wird reanimiert.
Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir hören, sehen und fühlen eine Atmung des Patienten oder der Patientin. Dann haben wir durch dieses Überstrecken des Kopfes zwar ein Problem gelöst, aber das zweite, und zwar, dass gegebenenfalls Erbrochenes in die Luftröhre fließen kann, das haben wir noch nicht gelöst. Und dafür gibt es die stabile Seitenlage oder generell die Seitenlage.
Was man tatsächlich auch im klinischen Setting anwendet. Also es ist ja nicht nur so, dass wir das den Ersthelfern draußen beibringen und auch den Laienhelfern, sondern das ist was wir im klinischen Setting genauso machen. Wir drehen Patienten konsequent auf die Seite, wenn sie bewusstlos sind. Also nicht jeder Patient wird gleich intubiert. Nehmen wir den Fall, ihr bringt eure Freund, Freundin in die Notaufnahme, weil sie hat so viel getrunken. Das ist so ein guter Anhaltspunkt. Und vorher lag sie bei euch irgendwie im Wohnzimmer und hat auch schon so ein bisschen vor sich hingegluckst und ab und zu sich mal noch erbrochen und gewürgt noch. Bisher ging es. Also sie hat sich gut gehalten und immer, ja, es geht noch und irgendwann geht es nicht mehr. Und hat sich hingelegt und auch auf Rütteln und auf Ansprache ist sie nicht mehr wach geworden. Jetzt habt ihr euch entschieden, okay, das ist eine Notfallsituation, ich rufe jetzt einen Rettungswagen. Felix, kann man dafür einen Rettungswagen rufen? Ist das vertretbar?
Ja, ist vertretbar.
Gut. Ihr habt euch entschieden, die 112 zu rufen und der Rettungswagen kommt und schaut den Patienten an und entscheidet, okay, hier liegt ein Notfall vor, den wir in die Klinik bringen müssen. Natürlich, Anamnese war hier relativ einfach, am ehesten Alkoholintoxikation und fährt damit in irgendein kleines Krankenhaus. Das braucht jetzt keine große Uniklinik zum Beispiel sein. Angekommen würde jetzt die Übergabe zum Beispiel lauten, okay, wir haben hier eine Patientin, AVPU wäre zum Beispiel P, weil erst durch Schmerzreiz, durch Reiben am Brustkorb, durch Schmerzreiz setzen, reagiert sie noch. Wir legen die jetzt auf die Trage und sofort knackt die wieder weg, weil ohne Schmerzreiz ist sie halt immer noch total weit weg. Jetzt können wir nicht die ganze Zeit neben der stehen und die in die Oberschenkel kneifen und sagen, komm, Lisa, jetzt mal hier wach bleiben. Sondern
gleichzeitig kannst du dir aber auch keinen zum Beispiel Wendeltubus oder Güdeltubus einlegen. Das haben wir auch mal Bilder jetzt auf Instagram für euch veröffentlicht.
Oropharyngeal und Nasopharyngeal übrigens.
So, genau. Welcher ist jetzt welcher?
Oropharyngeal ist der Güdeltubus, Nasopharyngeal ist der Wendeltubus.
Genau. Den einen dünnen Schlauch, den drehen wir in die Nase rein und den anderen hartplastischen, dicken, den kann man in den Mund reinlegen. Der liegt dann im Rachen und hält den Zungengrund nach vorne, sodass der nicht wieder zurückrutschen kann. Kann man aber bei dieser Patientin nicht. Die würde sich ja, hat sich ja auch beim Schmerzreiz gewehrt, die würde würgen oder sich einfach generell gegen diese Maßnahme wehren.
Und zumal, sie hat ja noch auf der Trage noch ab und zu mal gewürgt. Wenn man der jetzt einen Wendeltubus, ja, das wird sie vielleicht vom Würgen her tolerieren, aber von Schmerzen sicherlich nicht. Den Güdeltubus, würden sie bestimmt rauswürgen. Und wir provozieren erst recht das Erbrechen. Das wollen wir gar nicht. Das heißt, wir haben ein Problem. Und aber fürs Intubieren wäre sie viel zu wach. Also man würde sich davor hüten, diese Patienten jetzt intubieren, weil das ist sicherlich ein Zustand, der sich in den nächsten Stunden reversibel ist. Was macht man also damit? Okay, wir können jetzt hier eine ganze Alkoholintoxikationslinie abspulen, aber wenn wir beim Bewusstseinsproblem bleiben, die kann man auf jeden Fall auch in der Notaufnahme auf die Seite legen. Also prinzipiell spricht gar nichts dagegen, die auf die Seite zu legen, Kissen in den Rücken. Natürlich muss man die Patientin beobachten können. Ja, das ist, bewusstlose Patienten kann ich nicht in irgendeinen Raum stellen und sagen, naja, ich gehe mal alle 2 Stunden dahin. Das geht nicht. Aber auf dem Flur zum Beispiel, wo ich die Patientin regelmäßig sehen kann, ist hier die Seitenlage absolut möglich. Und darin unterscheidet sich das klinische Setting gar nicht vom privaten Setting. Wir können und müssen im privaten Setting Patienten genauso auf die Seite drehen, weil das auf die Seite drehen hat nichts anderes zur Folge, als dass das Erbrochene, was möglicherweise aus ihr rauskommt, nämlich nicht gleich wieder in die Lunge reinläuft, sondern aus ihr rausläuft, aufs Bett, auf den Boden, auf die Trage, wo noch immer, aber nicht in sie. Wegmachen können wir das alles, aber wenn sie erbricht und das verschluckt, aspiriert, ist es ein großes Problem.
Nicht gut.
Ja, okay.
Voll gut, also haben wir jetzt die große Gefahr erstmal der Bewusstlosigkeit, egal mit welcher Ursache, auf alle Fälle, denke ich mal, gut beleuchtet.
Ich denke, wir haben auf jeden Fall einen großen Überblick erstmal, was macht man akut bei einer Bewusstlosigkeit, ohne zu wissen, was eigentlich die Ursache der Bewusstlosigkeit ist. Sondern das gilt für jede Art der Bewusstlosigkeit, gilt Sichern des Zungengrundes durch Kopfüberstrecken und Verhindern der Aspiration durch Seitenlage.
Da müssen wir natürlich jetzt auch regelmäßig überprüfen, ob die Patienten immer noch atmen. Also nichts ist schlimmer, als jemanden in der stabilen Seitenlage oder in der Seitenlage zu haben. Und sollten die Patienten irgendwann mal aufhören zu atmen, dann müssen wir reanimieren.
Was wieder ein kleines Foreshadowing ist auf unsere kommenden Folgen. Ihr könnt euch da sicher sein, dass eine der nächsten Folgen wird das Thema Reanimation behandeln. Wir müssen ja eins festhalten. Es gibt unendlich, wirklich unendlich viele Ursachen für Bewusstlosigkeit. Wir hatten das ja am Anfang der Folge schon erwähnt. Gefühlt kann ja jede Erkrankung zur Bewusstlosigkeit führen. Das Gros der Notfallmedizin ist ja hier, Puzzleteil am Puzzleteil zu reihen und herauszufinden, warum ist dieser Patient, diese Patientin jetzt bewusstlos. Das große Problem bei bewusstlosen Patienten ist, dass die verbale Anamnese ja quasi wegfällt. Wenn ich einen Patienten habe mit Brustschmerzen, dann kann ich ihn auf jeden Fall fragen, seit wann haben Sie Brustschmerzen, wie ist die Qualität, wie ist der Charakter des Schmerzen, wann tritt er auf, nehmen Sie Medikamente, das kann ich alles erfragen. Die verbale Anamnese macht so viel aus und das fällt bei bewusstlosen Patienten einfach komplett weg. Also muss ich mich erst recht darauf besinnen, eine gute körperliche Untersuchung zu machen und Fremdanamnese. Das macht ihr vor Ort auch, Fremdanamnese?
Wenn es geht, ja. Wenn jemand da ist, der was erzählen kann, bin ich immer gern bereit zuzuhören. Also nachdem man den Patienten erst versorgt hat, weil die Versorgung des bewusstlosen Patienten ändert sich ja erstmal nicht. Also es ist ja generell erstmal, also zumindest im Notfallsetting, ist egal, ob der Patient spricht oder nicht, die Maßnahmen, die gemacht werden, sind erstmal dieselben. Die Maßnahmen, die gemacht werden über Vitalzeichenmessung, 12-Kanal-EKG und so weiter, die würden sich ja erstmal nicht unterscheiden.
Absolut. Und ich glaube, mal gehört zu haben, gerade im Rettungsdienst ist dieses nahe Umfeld absuchen bei bewusstlosen Patienten, macht man das noch? Also ist das ein Ding? Ist
relativ weit hinten angesiedelt. Wir hatten ja letztens schon das ABCDE-Schema besprochen. Wichtig ist natürlich erstmal ganz vorne, nicht, steht ja A und B, also erstmal die Atemwege sichern. Dann kommt C, Kreislauf, also Blutdruck, Puls, EKG. Dann Traumauntersuchung, ist der Patient irgendwo umgefallen? Ist der vielleicht, also wenn man einen Bewusstlosen findet und der liegt einfach so da und man weiß jetzt gar nicht, was passiert ist und einem wird nur gesagt, okay, wir haben die Tür aufgemacht von Opa und jetzt liegt er da, weil man weiß ja nicht, ist er jetzt umgekippt und vielleicht gegen den Schrank gefallen und hat jetzt vielleicht, ist jetzt bewusstlos aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas. Dann neurologischer Status. Und dann bei E kann man dann mal die Angehörigen fragen, was nimmt er für Medikamente, hat er Allergien, welche Vorerkrankungen hat er. Und da kann ich einfach mal aus dem Alltag berichten. Mhm. Wir hatten tatsächlich genau so eine Patientin, die wurde vom Sohn, ich glaube, sie war 65 Jahre alt, vom Sohn auf dem Bett liegend angetroffen, hat dann den Rettungsdienst alarmiert, weil er sie nicht wach gekriegt hat. Hatte auch keine schnarchende Atmung, sondern hat einfach sehr tief geatmet. Ja, wir kamen da an und haben genau das Schema abgespult, was ich gerade gesagt habe, ABCDE. Auf Bewusstlosigkeit kommt ja immer noch ein Notarzt mit. Diesmal war es eine Notärztin. Die kam später als wir. Die hatte einen längeren Anfahrtweg, sodass wir erstmal geguckt haben, woran es liegen könnte. Die Atmung war okay. Es war jetzt nicht so, dass sie schnarcht. Muss man beobachten, auf alle Fälle. Nicht, dass sie irgendwann aussetzt. Aber so an sich war es erstmal eine normale Atmung mit einer 16er Atemfrequenz. gut ventilierte Patientin mit einer Sättigung von 99%, also bis dahin erstmal alles gut. Das 12-Kanal-EKG war auch unauffällig, das war ein Sinusrhythmus, da, sie hatte keine Erregungsrückbildungsstörungen, keine auffälligen Wellen, keine auffälligen Zacken. Es war alles soweit erstmal in Ordnung. Und ich habe auch schon gedacht, also irgendwas muss ich ja finden, irgendwas muss man ja finden. Also Bewusstlosigkeit kann man auch immer an so ein anderes Schema denken, das ABCDEFG-Schema, kennst du das?
Ja, das habe ich schon mal gehört, aber erklärst du bitte mal.
ABC, don't ever forget Glucose. Also vergiss die Glukosemessung nicht. Die ist ganz, ganz wichtig bei bewusstseinseingeschränkten Patienten. Dementsprechend haben wir auch dann bei D den Blutzucker gemessen. Und der Blutzucker war ganz normal. In einem ganz normalen Bereich. So, und dann überlegt man natürlich, woran könnte es jetzt noch liegen?
Ja, woran hat die gelegen, ne?
Woran?
Frag man schon immer, woran hat die gelegen?
Warum ist dieser Patient oder diese Patientin in dem Fall jetzt bewusstlos und liegt da einfach auf dem Bett und schnauft vor sich hin?
Also fass nochmal zusammen, deine Patientin liegt auf dem Bett, ist AVPOU, ist GCS, kannst du das noch, kannst du den noch?
Drei.
GCS 3?
Drei.
Okay. Und hat aber eine Spontanatmung und es ist völlig unklar, warum.
Richtig.
Wann wurde das letzte Mal gesehen?
Am Vorabend.
Von der Tochter?
Von, ich glaube, es war ein Sohn, hatte ich
oder gesagt. Oder dem Angehörigen?
Dem Angehörigen. Egal, wer es ist, der die Tür aufgemacht hat.
Ja.
Und wurde am Vorabend zuletzt gesehen und jetzt ist es aber auch am nächsten Tag auch wieder spät abends. Also 24 Stunden liegen dazwischen.
Okay. Hat sie eingenässt?
Nicht eingenässt, nichts erbrochen, nicht eingekotet.
Okay.
Gar nichts. Ganz, ganz wild. Und da habe ich wirklich auch da gestanden und dachte so, und dann fragte der Sohn natürlich auch, was ist denn jetzt los eigentlich?
Konntest du Fötor ex ore riechen?
Nee.
Fötor ex ore, also Atemgeruch, ne?
Ja, genau. Ja, also ist auch schwierig jetzt mit den Masken, muss ich sagen.
Stimmt natürlich, ja. Vitalzeichen, sonst waren Blande.
Alles supi. Ja, Blutdruck war auch toll. Habe auch in die Pupillen geguckt, die waren mittelweit.
Also auch keine Stecknadel, Kopf, großen Pupillen, dass man so an Opiat-Intoxikation denken würde.
Nee. Dann ging ich auf die Suche an ihrem Körper nach irgendwelchen Fentanylpflastern. Also und dann kam die Notärztin und während wir, also sie kam im Prozess, die war dann so versiert und ist direkt auf die Suche gegangen und hat dann im Müll leere Tablettenblister gefunden. So. Und da hatten wir dann zum ersten Mal eine Idee, warum dieser Patient bewusstlos ist. Und es war tatsächlich eine Opiat-Intoxikation, auch wenn die Pupillen jetzt nicht stecknadel waren. Es war halt atypisch.
Ja.
Aber passiert auch mal.
War das ein Suizident? Ließ sich das quasi evaluieren?
Also es ist ja dann relativ einfach. Man legt einen Zugang, gibt das Antidot, also das Gegenmittel, und dann werden die Patienten wieder wach. Also es ist relativ leicht, diesen doch kritischen Zustand wieder zu revidieren.
Und kurzzeitig, fairerweise. Genau. Naloxon, also Nakanti, ist das Antidot für Opiate, hat eine kurze Halbwertszeit. Die schlafen auch wieder ein.
Was Opiat halt länger wirkt als, als das Gegenmittel. Und die hat auch gesagt, sie hat so viele Erkrankungen, sie hat keinen Bock mehr.
Okay, also ein Suizidversuch.
Genau. Genau, also es war jetzt ein ganz, ganz typisches Beispiel für eine Intoxikation mit Suizidabsicht, mit diesen Tablettenblistern. Deswegen auf deine Frage zurückzukommen, ja, ist wichtig, das Umfeld sich anzugucken.
Frage ich, also es ist toll, dass du die Geschichte so erzählst, weil Gott sei Dank, genau darauf wollte ich hinaus. Deswegen ist diese Anamnese, Fremdanamnese und nahes Umfeld absuchen, natürlich ist das nicht, kommt das nicht bei A. Das ist ganz klar. Sie geht nicht erst in den Raum und da liegt jemand und die fängt erstmal an, die Mülleimer abzusuchen. Das ist logisch. Aber für die weitere klinische Untersuchung, wenn der Patient stabilisiert ist, ist das eine sehr, sehr große Hilfe. Wie oft hatte ich das im Schockraum, dass die Kollegen und Kolleginnen des Rettungsdienstes kamen und sagen, ja, wir haben hier in den Mülleimern Tablettenblister gefunden. Ja, wir haben hier leere Desinfektionsflaschen gefunden, die lagen alle auf der Toilette. Ach, sowas. Gott. Gerade zum Beispiel am Bahnhof gefundene Patienten, die sich mit Desinfektionsmittel trinken.
Ja, habe ich auch schon beobachtet.
Ja, leider ein in der Schwere der Sucht eine Möglichkeit, sich zu intoxikieren und leider sehr letal. Deswegen stellen viele ihr Desinfektionsmittel um auf ein lichtletales Desinfektionsmittel.
Okay, weil mich das Thema so interessiert hat, habe ich im Nachgang noch Recherchen zu diesem Thema angestellt. Unsere Händedesinfektionsmittel sind entweder Ethanol oder Isopropanol basiert und enthalten demnach 50-100% mehr Alkohol als Wodka. Und ja, das soll auch so sein, denn wir wollen uns ja damit die Hände desinfizieren und uns vor Krankheitserregern schützen. Aber ich möchte einfach nur nochmal das Augenmerk darauf richten, dass im Krankenhaus, wo in jedem Zimmer, an jeder Wand, auf der Toilette mehrere frei zugängliche Desinfektionsmittelspender zur Verfügung stehen, können Menschen mit zum Beispiel Alkoholsucht oder Entzug oder auch suizidgefährdete Menschen relativ einfach darauf zugreifen. Die tödliche Menge, also die letale Menge, hängt vom Körpergewicht und der Konstitution ab, doch die Fallberichte, die ich gelesen habe, zeigen eindeutig auf, dass man daran relativ zügig versterben kann, einfach aufgrund des hohen Alkoholgehaltes. Die Symptome sind zunächst ähnlich einer Alkoholintoxikation mit Trinkalkohol, nur dass hier, also bei Ethanol und Isopropanol, schon bei geringen Mengen die Atemdepression einsetzen kann. Für Präkliniker und Kliniker ist hier noch relevant, dass es dadurch zur peripheren Vasodilatation kommt und dadurch quasi zur Hypovolämie durch eine Volumenumverteilung und dadurch dann zum hypovolämischen Schock. Weitere Symptome sind zum Beispiel Herzrhythmusstörungen und akute Leberschäden. Jetzt wird es nochmal ein bisschen medizinisch, denn das Risiko einer respiratorischen Depression und einem Atemstillstand wird höher ab einem Ethanol-Blutserum-Level von größer gleich 300 Milligramm je Deziliter und das Risiko für Herz-Kreislauf-Versagen geht ab größer gleich 500 Milligramm je Deziliter Ethanol-Blutserum-Level los. Ja, okay, es gibt auch Menschen mit einer höheren Toleranz und mit einer niedrigeren Toleranz, aber bei Isopropanol soll wohl das Plasma-Level von größer gleich 400 Milligramm je Deziliter tödlich sein. Okay, wenn man sich die Werte jetzt nicht merkt, ist ja auch egal, aber dieser kleine Ausflug sollte jetzt dazu dienen, sich auf seiner Station oder in seiner Rettungsstelle nochmal gut umzugucken, wenn man jetzt zum Beispiel Menschen vom Rettungsdienst bekommt, die suizidgefährdet sind oder die langjährige Alkoholiker sind. Einfach überlegen, ob man vielleicht noch was an dem Zimmer verändern sollte, ob man jetzt die Desinfektionsmittelspender abnehmen sollte oder ob man auf kleine Kitteltaschen Desinfektionsmittel für die Hände umsteigt oder ob man einfach eine geringere Menge an Desinfektionsmittel in einem Raum hat, die vielleicht nicht so tödlich ist wie die 500 Milliliter Packungen. Und das, was meine Kollegen aus dem Rettungsdienst sich mitnehmen können vielleicht, ist, dass man an einer Einsatzstelle doch nochmal ringsherum schaut, ob man nicht doch vielleicht irgendwo Desinfektionsmittelfläschchen findet, wenn man das Gefühl hat, dass derjenige gegebenenfalls alkoholisiert sein könnte.
Das Spannende ist ja, dass durch diese mannigfaltigen Ursachen und Gründe für Bewusstlosigkeit sich ja auch einsatztaktische Unterschiede ergeben. Also ein Patient, der bewusstlos ist, weil er alkoholintoxikiert ist, der kann ja möglicherweise in jedes kleine Krankenhaus. Und Patienten mit neurologischen Ursachen für Bewusstlosigkeit, die kannst du ja nicht in einen kleinen Grund- und Regelversorger fahren, sondern
die würden dich köpfen.
Genau, weil der braucht ja Neurologen letztendlich. Ja. Oder vielleicht sogar Neurochirurgen. Ein Patient, der bewusstlos ist nach Trauma zum Beispiel, ist ja ganz andere Bewusstlosigkeit als ein Patient, der bewusstlos ist nach Opiatintoxikation. Obwohl sich die Bewusstlosigkeit von außen erstmal total ähnlich aussieht, sind die Ursachen, die klinischen Ursachen ja völlig verschieden.
Sehr verschiedene Ursachen. Also man kann einige Bewusstlosigkeiten voneinander unterscheiden durch bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel die eine Pupille ist größer als die andere.
Anisokorie nennen wir das genau.
Genau. Da hat man ja auch direkt schon Krankheitsbilder im Kopf.
Aber be alert, total häufig ist ja, linke Pupille riesig, rechte Pupille klein. Und in der nächsten Anamnese kommt raus, ist auch voroperiert am Auge.
Oder hat ein Glasauge.
Und schon ist es wieder hinfällig.
Genau.
Ja. Was ist mit Patienten, Zustand nach Krampfanfall? Epilepsiepatienten, die sich in der Nachschlafphase befinden, ist ganz andere. Also die hatten ja vorher einen Krampfanfall, haben gekrampft, jetzt liegen die da, sind bewusstlos. Anders als Patienten, die plötzlich Luftnot hatten und umkippen und dann bewusstlos sind.
Richtig. Zum Beispiel bei Luftnotpatienten sieht man ja häufig noch diese Blauverfärbung.
Zyanose, genau.
Also gibt ja da ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen, die sich dann auch anders in der Bewusstlosigkeit äußern. Das Einzige, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie bewusstlos sind.
Ja, genau. Die sehen vielleicht von außen ähnlich oder völlig verschieden aus. Die Gemeinsamkeit hier ist, dass der Patient bei AVPU offensichtlich U ist. Jetzt hatten wir vorhin über Ursachen gesprochen und gesagt, es gibt super viele Ursachen.
Wir können das ja einfach mal, also die Ursachen für eine Bewusstlosigkeit, lass uns doch einfach mal immer für jeden Buchstaben des ABCDE-Schemas ein paar Beispiele finden.
Ich dachte gerade für jeden Buchstabe des Alphabets.
Oh, wow. Alles klar.
Z wäre zum Beispiel Zirnvergiftung.
O.
O, Opiatintoxikation.
D.
D wäre digitale rektale Untersuchung.
Ja, wow. Aus Versehen bewusstlos geworden dabei.
D wäre tatsächlich Durchfall.
Oh.
Und dann?
Hypovolemie.
Hypovolemie.
Diarrhoe. Diarrhoe.
Oder auch Diarrhoe. Oh, es geht sogar mit auf Lateinisch. Ja, aber ich finde das gut. Lass uns das mal machen. A, B, C, D, E finde ich gut.
Okay, alles klar. Also fangen wir an bei A. Ja, alle erinnert euch, was A ist. Wenn nicht, dann empfehle ich vorher nochmal die Folge über das A, B, C, D, E-Schema sich anzuhören, weil ansonsten nutzt, glaube ich, diese Folge hier nicht sehr viel. Okay, also A. A ist Atemwege, sind sie frei oder verlegt? Und ich sag mal, bei verlegten Atemwegen großes Stückchen Brot im Rachen steckt und die Atemwege verlegt, was
Bolusgeschehen zum Beispiel.
Führt dazu, dass wir keinen Sauerstoff mehr einatmen können und irgendwann sind die Sauerstoffreserven des Körpers erschöpft. Wir werden langsam zyanotisch. Das merkt man eher also an den Lippen, die werden blau. Die Hautfarbe wird blassgräulich. Vielleicht werden die Fingerspitzen auch noch blau. Und wir haben hier einen Patienten mit massiver Atemnot. Also die werden jetzt nicht an einer Stelle sitzen bleiben und sich dem Geschehen so hingeben, sondern die werden höchstwahrscheinlich umherlaufen, mit den Händen umherfuchteln, panisch sein. Also es ist ein sehr langer und schlimmer Weg bis hin zur Bewusstlosigkeit.
Definitiv.
Ich meine, das ist jetzt nicht so jemanden wie die betrunkene Person, die wir vorhin schon hatten, die dann lange Zeit bewusstlos ist und dann aufwacht, sondern Bewusstlosigkeit aufgrund von Hypoxie, also zu wenig Sauerstoff, ist eine Bewusstlosigkeit, die nicht sehr lange anhält. Die führt relativ zügig dann auch zur Reanimationsbedürftigkeit.
B. Breathing. Ist ja das Atmen. Und da fällt mir ganz spontan ein, Patienten, wenn ich die auskultiere und ich höre Giemen und Brummen, dann bin ich in meinem Kopf sofort bei einer Erkrankung, nämlich COPD. Möglicherweise exazerbierten COPD. Und wenn die jetzt bewusstlos sind, dann bin ich bei CO2-Narkose.
Hier ganz kurz nur nochmal zur COPD. Also COPD heißt chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Und diese Erkrankung ist definiert als eine verhinderbare Erkrankung, die mit einer Atemflussbehinderung, die nicht vollständig reversibel ist, einhergeht. Die Atemflussbehinderung verläuft meist progredient und ist assoziiert mit einer pathologischen Entzündungsreaktion der Lunge auf schädliche Gase und Partikel, wie zum Beispiel bei Zigarettenrauch. Die COPD belegt weltweit den dritten Platz der Todesursachenstatistik und da es so viel dazu zu sagen gibt, werden wir dazu nochmal eine gesonderte Folge hochladen, in der auch die angesprochene CO2-Narkose thematisiert wird.
Ich bin da ganz froh drüber, dass wir auch mal das Thema COPD so ganz kurz mal beleuchten konnten, aber ja, gerade bei Bewusstlosigkeit, es sind so viele Themen, können wir sagen, eigentlich alles, was mit Atmung zu tun hat, führt irgendwann zu Bewusstlosigkeit, wenn es die Atmung einschränkt oder wenn es die Sauerstoffaufnahme behindert.
Ja.
Also mir fallen spontan zig Sachen ein, die irgendwie die Atmung ja quasi beeinflussen können. Ich glaube, wir kommen gleich bei D, kommen wir auch nochmal darauf, aber jetzt haben wir erstmal C.
In Folge Blut hatten wir ja schon über Menschen gesprochen, die zum Beispiel eine arterielle Verletzung haben oder wo Krampfadern sich eröffnet haben und einfach Blut ausgelaufen ist aus dem Körper. Und diese Hypovolemie, also zu wenig Blutvolumen, die führt ja dann letzten Endes auch wieder zu einer Bewusstlosigkeit.
Genau, wobei hier, anders als bei der Atmung, wo wir ein Problem mit der Sauerstoffanreicherung haben, haben wir hier das Problem, dass das Gehirn volumenmäßig nicht ausreichend mit Blut versorgt wird und deswegen kommt es zu diesem Umfallen der Patienten, um zu verhindern, dass bestimmte Organe einfach unterversorgt sind. Aber auch da ist die Bewusstlosigkeit wieder am Ende stehend.
Richtig, also es geht eigentlich letzten Endes immer nur darum, dass das Hirn unterversorgt wird.
Ja, also entweder Flüssigkeit oder Luft oder das Hirn kann nicht mehr richtig arbeiten, weil es vielleicht zusammengedrückt wird.
Und was wäre da zum Beispiel ein kardiovaskuläres Problem, also das Herz-Kreislauf-System und die Gefäße betreffend?
Wir reden hier von ischämischem Apoplex.
Entweder das oder es ist aufgrund einer Hypertonie, also eines zu hohen Blutdrucks, ein Gefäß
Aneurysma-Blutung,
geplatzt. Würde ich jetzt aber hier an der Stelle, können wir vielleicht in einer anderen Folge drüber sprechen, weil ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt über Hirn heute sprechen und über verschiedene Blutungsarten im Kopf.
Also über SAB und ICB und
bleiben wir einfach erstmal dabei. Es kann da oben im Schädel bluten und das Blut kann nirgendwo hin, weil der Kopf ist hart. Ja, weitere Ideen. Warum kommt zu wenig Blut im Hirn an?
Die Halsschlagadern. Auch das ist sehr typisch. Bei Patienten mit sehr engen Halsschlagadern reicht es schon, den Kopf über 90 Grad zu verdrehen weit so nach hinten zu gucken, den Schulterblick. Und schon ist das so eingeschränkt, dass sie bewusstlos werden. Stichwort Arteriosklerose.
Nee, was mir noch einfällt, auch in Bezug auf die Halsschlagadern, ist auf alle Fälle Gewalt gegen den Hals.
Oh ja.
Also durch Drosseln, Würgen oder irgendwelche Sexspielchen. Du drückst die Gefäße zu, die das Hirn versorgen mit Blut und Nährstoffen und mit Sauerstoff. Also auf alle Fälle führt das auch auf relativ kurze Dauer zu einer Bewusstlosigkeit.
Wobei hier dann noch dazu steht, dass wir durch den Sinusreflex, den wir auslösen, durch das Drücken der Karotiden den Blutdruck und den Puls absenken, das wiederum zu einer Minderperfusion des Hirns und hinten steht wieder Bewusstlosigkeit. Das heißt, wir haben bei C schon unfassbar viele Sachen. Dann haben wir bei D die gesamte neurologische Bandbreite, die wir abdecken, wo wirklich alles, was irgendwie am Hirn passieren kann, sei es eine Überstimulation im Sinne einer Epilepsie, sei es eine Unterstimulation im Sinne eines akinetischen Syndroms, sei es durch Schlaganfälle, durch Hirnblutungen, die gesamte neurologische Bandbreite kann auf jeden Fall zu Bewusstseinsstörungen führen.
Wenn wir jetzt bei Neurologie sind, können wir kurz bei Hirn bleiben. Da fällt mir jetzt zum Beispiel noch eine Infektion ein, die Meningitis.
Ja.
Dann zu viel Flüssigkeit, wie zum Beispiel bei einem Hydrocephalus. Dann ein ganz großer Themenbereich, Schädel-Hirntrauma nach einem Verkehrsunfall oder nach einem Fahrradunfall mit zum Beispiel Gehirnerschütterung, Gehirnprellung, Gehirnquetschung, eine Schädelfraktur, wo irgendwo dann auch wieder das Gehirn eingeschränkt wird. Also sehr, sehr großer Themenbereich auch.
Eigentlich eine Folge für sich, allein das Thema Schädel-Hirntrauma eine Folge für sich. Hier ganz interessant ist, dass die Patienten ja drohen, nach einer bestimmten Zeit oder intervallmäßig bewusstlos zu werden. Deswegen, vielleicht hat das mal jemand schon mal gehört, wenn jemand so einen kleinen Autounfall hatte und man kommt ins Krankenhaus und die Ärzte entlassen einen nach Hause, die Ärztinnen lassen einen nach Hause, dann wird häufig gefragt, ist denn jemand da, der nach ihnen gucken kann, der sie mal zwischendurch wecken kann, auch im Schlaf wecken kann und fragen kann, wie geht's ihnen jetzt oder sind sie dann vielleicht bewusst als eingeschränkt? Denn das sind möglicherweise kleine Blutungen, die sie erst später zeigen und gar nicht so akut den Patienten verändern, sondern erst im Verlauf von wenigen bis mehreren Stunden den Patienten verändern können.
Das nächste, also den nächsten Bereich, den wir beleuchten, würde ich ganz gerne mit einer kleinen Geschichte einleiten.
Ich bin gespannt.
Okay, also wir fahren in eine Gegend mit Plattenbau und diese Gegend wird halt auch gerne mal als sozialer Brennpunkt betitelt. An der Wohnungstür werden wir von einem mittelalten Mann erwartet, der kein T-Shirt trägt und die deutsche Sprache und die englische Sprache leider nicht versteht. Er wirkt jetzt nicht sonderlich aufgeregt, also er führt uns relativ ruhig in einen Raum. Und dabei fällt schon mal auf, dass es total nach Zigarettenrauch stinkt. Und die Schuhe bleiben bei jedem Schritt am Bodenbelag kleben. Überall stapeln sich alte Briefe, Zeitungen, Werbungen, Bierflaschen. Also es klimpert wirklich bei jedem Schritt. Draußen dämmert es schon, das heißt, es ist eh schon ein bisschen dunkel. Und die Fenster und die Vorhänge sind auch noch von Zigarettenrauch ganz gelb. Man sieht also in diesem kleinen Raum, wo er uns hinführt, überhaupt nichts. Ich habe dann den Mann nach Licht gefragt und oben an die Decke gezeigt. So, ja, kannst du mir mal ein bisschen Licht geben? Ich sehe gar nichts. Weil ich noch nicht mal sehen konnte, wo jetzt eigentlich hier eine Person liegen soll. Er fing dann an, in so einer Schublade zu kramen und holte da so eine kleine Glühbirne raus. Und die schraubte er dann in eine Fassung von so einer Stehlampe neben der Couch. Aber leider hat diese kleine Glühbirne, die er da rausgeholt hat, überhaupt kein Leuchtvermögen gehabt. Und damit konnte man auch nicht viel besser sehen. Aber was man wenigstens jetzt erkennen konnte, sind so Umrisse von einer Frau, die auf der Couch gelegen hat, unter einer Decke. Es war eine junge Frau, so vielleicht Mitte 30. Ich bin rangetreten, hab sie angesprochen, hab sie angeschuckelt. AVPU haben wir jetzt ja gelernt, P. Also so porös. Im Verlauf wurde die Patientin noch komatös, aber initial war der GCS bei 9. Die Atemwege sind frei. Breathing, B, hat keine pathologischen Atemmuster und ist vesikulär seitengleich gut belüftet. Bei C, also Kreislauf, niedriger Blutdruck und hohe Herzfrequenz, EKG ist ohne pathologischen Befund. Bei D fällt beim Leuchten in die Pupillen eine verlangsamte Pupillenfunktion auf und ein Sklerenikterus, also eine Gelbverfärbung der Skleren der Augen. Und genau jetzt kamen die alarmierte Notärztin dazu und die hat Gott sei Dank ihr Funkgerät angehabt und eine Taschenlampe mitgebracht. Sie schaltete das Licht an und was haben wir gesehen? Eine durch und durch gelbe Patientin. Ein so klares Gelb habe ich noch nie an einem Menschen gesehen. Bei E ließ sich dann nur noch rausfinden, dass sie eine langjährige Alkoholabhängigkeit hat und keinerlei Arztbesuche. Was wir hier vor uns sehen, ist ein hepatisches Koma einer hepatischen Enzephalopathie, weil durch die Schädigung der Leber durch den langjährigen Alkoholkonsum die Entgiftungsfunktion der Leber unzureichend ist und neurotoxische, also giftig für das Gehirn, neurotoxische Stoffwechselprodukte, wie zum Beispiel Ammoniak, ist hier ganz wichtig, entstehen. Dadurch wird die Funktion des Gehirns eingeschränkt. Auch ein großes Thema, kann man sicherlich nochmal eine gesonderte Folge drüber machen, sehr spannend. Aber Tobi, kann man das jetzt behandeln?
Kann man behandeln, das geht, aber leider nicht gut. Und die Patienten müssen in eine große Klinik. Das ist nichts für einen Grund- und Regelversorger. Das ist Intensivtherapie und ja.
Also in einem bestimmten Stadium ist auch schon absehbar, dass die Leute es nicht überleben werden.
Das stimmt. Super interessant. Auch das wieder so ein super interessantes Thema. Und auch da könnte man wahrscheinlich noch zwei einzelne Folgen drüber machen. Wobei ich noch gerne was erzählen würde zu E. Mhm. Wir hatten ja Environment und erweiterte Maßnahmen. Und was ist denn, wenn überhaupt nichts dafür spricht, dass diese Patientin bewusstlos ist? Ich simuliere den Fall. Ein junger Mann, offensichtlich kerngesund, ist bewusstlos, wird bewusstlos von seinen Eltern zu Hause vorgefunden. Der Rettungsdienst kommt, schaut sich den Patienten an. Nach ABCDE-Schema gibt es überhaupt gar keinen Anhalt hier auf eine Bewusstlosigkeit. Die Atemwege sind frei, die Atmung ist gut, die ist rhythmisch. Der Patient hat keine erhöhte Atemfrequenz. Die Atemmuster sind normal, ist physiologisches Atemmuster. Die Vitalzeichen sind unauffällig. Der Blutdruck ist altersentsprechend 110, der Puls ist 85. Auch da ist alles unauffällig. Es gibt kein Pulsdefizit. In der Auskultation zeigt sich überhaupt gar keine Auffälligkeiten. Nur neurologisch scheint dieser Patient sich absolut nicht zu regen. Das ist so, so häufig für psychogene Bewusstlosigkeiten. Und ich möchte daran appellieren, von dem Gedanken wegzukommen, dass psychogene Erkrankungen gespielt sind. Das sind sie nämlich nicht. Ein psychogener Krampfanfall ist ein Krampfanfall, hat nur andere Ursachen und eine psychogene Bewusstlosigkeit ist eine Bewusstlosigkeit. Man kann diese Bewusstlosigkeiten anders behandeln oder therapieren. Die Patienten gehören auch in die stabile Seitenlage, weil es für den Laien nicht zu erkennen ist, wo die Ursache hier ist. Aber in der Anamnese kann man bestimmte Triggerpunkte finden, die einen auf den Weg bringen. Möglicherweise sind Medikamenteneinnahmen wie Antidepressiva in der Vorgeschichte oder bekannte psychogene Bewusstlosigkeiten oder Therapien. Der Patient ist vielleicht in der Tagesklinik, befindet sich in schwerer Depression, ist aber in Behandlung. Das sind alles Triggerpunkte. Vorsicht ist hier geboten, sich gleich darauf zu versteifen und sagen, naja, hier ist psychogen, da wird nichts sein, weil das ist nicht gesagt. Ein Patient, der dreimal psychogen bewusstlos war, kann vielleicht beim vierten Mal tatsächlich einen Schlaganfall haben oder eine Hirnblutung. Jeder Patient hat das Recht, immer wieder komplett behandelt zu werden. Ich glaube, du kennst das im Rettungsdienst. Es gibt diese Drehtürpatienten, zu denen man irgendwie 12-mal hinfährt. In Notaufnahme haben wir die Patienten, die gefühlt einmal die Woche aufschlagen. Sie haben das gleiche Recht und wir haben die gleiche Pflicht, diese Patienten in der gleichen genauen Sorgfalt zu untersuchen. Ich kann einfach nicht ausschließen, dass ich etwas übersehe. Ich kann nicht davon ausgehen, dass es immer der gleiche Fall ist. Und wenn der Patient das 10. Mal kommt, weil ihm der Rücken wehtut, ist es vielleicht beim 10. Mal tatsächlich die Aortendissektion und nicht nur der Rückenschmerz. Nochmal zurück zum psychogenen Bewusstlosigkeit. Die kann man tatsächlich ganz interessant, gibt so einige Anhaltspunkte. Ein Anhaltspunkt ist, man nimmt den Fuß und lässt den Fuß der Patienten auf das eigene Knie fallen.
Oh, ich kenn's mit der Hand übers Gesicht.
Oder die Hand übers Gesicht, genau. Beides sind Situationen, in denen der Patient unwillkürlich sich eben nicht selber verletzen will. Und deswegen die Hand fällt nicht flach auf die Nase und der Fußrücken oder der Fußballen in dem Fall fällt nicht flach aufs Knie, sondern es fällt am Knie vorbei und die Hand fällt, trotz dessen, dass man sie über der Hand, über dem Gesicht hält und fallen lässt, fällt neben das Gesicht. Das ist keine Ausschlussdiagnostik, das ist ein Hinweis. Man kann nicht sagen, na, nur weil das so ist, bin ich mir sicher, es ist eine psychogene Bewusstlosigkeit. Aber, und das muss man einfach auch wissen, die Psyche kann gefühlt alle Symptome machen und die Bewusstlosigkeiten können von Somnolenz bis zu Pseudokomata gehen. Und dann machen die einfach gar nichts mehr. Und dann kannst du die Patienten intubieren, ohne dass du die Medikamente geben musst, weil die sind so tief bewusstlos. Unfassbar, was das mit den Menschen machen kann. Also, kleine Triggerwarnung, Als nächstes geht es um sexuelle Gewalt. Wenn euch das nichts falls ist, dann wir packen das in die Shownotes und dann einfach überspringen.
Ohne, dass ich jetzt hier ein großes Fass aufmachen möchte, weil es auch wieder ein großes Thema ist, ein sehr sensibles Thema, hatten wir genauso eine Patientin, die wir von zu Hause dann, ja, wir mussten sie mitnehmen. Sie war ja bewusstlos und im Verlauf Bewusstseins eingeschränkt. Und als wir sie im Rettungswagen hatten, habe ich schon gemerkt, dass sie sich immer von mir wegdreht. Und habe dann die Kollegin, Gott sei Dank waren wir zu zweit unterwegs, gebeten, sie mal zu fragen, wie die häusliche Situation ist. Und letzten Endes kam raus, dass ihr Mann sie vergewaltigt. Und dass diese Vergewaltigung dazu geführt hat, dass sie in dieser Bewusstlosigkeit gelandet ist.
Ja, jetzt hatten wir total viele Ursachen gefunden. Ich möchte trotzdem eine kleine Anekdote erzählen, wenn das
für okay ist. Ja, sehr gerne.
Weil es einfach witzig ist. Mal dir folgendes Bild.
Ich male.
Es ist Mitte September, also ein kalter Herbsttag. Und wir haben kurz nach 21 Uhr. Draußen ist es schon dunkel. Und du läufst eine Einkaufsstraße entlang.
Ich bin völlig drin.
Du siehst es. Während du da lang flanierst, liegt ein älterer Herr mit dem Rücken angelehnt an ein Haus. Der Kopf ist nach unten genickt und offensichtlich siehst du nicht so viel von diesem Herrn. Auf den ersten Eindruck macht es dir, dass der Patient einfach obdachlos ist. Du sitzt da mit seinem Schlafsack und du guckst ihn dir so an. Jetzt beobachtest du die Situation einige Sekunden und siehst, dass die Atmung gar nicht richtig funktioniert. Du siehst keine Thoraxhebung und du hörst auch kein Schnarchen. Du entscheidest dich jetzt, okay, ich gehe mal hin und schüttel mal an ihm. Darauf reagiert der Patient nicht. Ich habe schon Patient gesagt, offensichtlich hat sich die Situation gerade von
Person zu Patient.
Von da ist irgendjemand zu, wir haben einen Patienten gewandelt. Und beim Schütteln rutscht der Patient rechts einfach auf seine Seite und liegt jetzt auf seiner rechten Seite. Was machst du als nächstes? Du gehst hin und ziehst ihn auf den Rücken, um ihn genauer anschauen zu können. Jetzt stellst du fest, beim Kopfüberstrecken und beim auf die Atmung sehen, hören, fühlen, keine Atmung. Keine Atmung bedeutet für dich?
Reanimation.
Ja, genau, das bedeutet es für alle da draußen. Also entkleidest du den Patienten, du machst die Oberkörper frei und fängst an zu reanimieren. 30-2 und weil Corona ist, entscheidest du dich nicht zu beatmen.
Völlig legitim.
Du drückst 30 Mal und hast mittlerweile Hilfe gerufen. Passanten stehen und haben einen Rettungswagen gerufen, Hilfe ist auf dem Weg. Du drückst und der Patient bäumt sich jetzt auf und sagt, was soll der Scheiß denn jetzt hier? Denn dieser Herr war zu keinem Zeitpunkt reanimationspflichtig. Der Rettungswagen trifft ein und erkennt den Patienten. Ah, wir kennen uns. Das ist ein stadtbekannter Obdachloser. Hm. Den fahren wir ins Krankenhaus.
Fahren Sie nicht ins Krankenhaus?
Doch, fahren wir ins Krankenhaus. Sie, ja.
Gut.
Angekommen stehe ich in der Notaufnahme und empfange diesen Patienten. Übergeben wird mir, das ist der Herr sowieso. Man kennt sich, ich kenne ihn auch, er kennt mich auch. Ja, er wurde von einem Studenten, und das war wirklich so, 2 Minuten lang reanimiert, hat aber nur tief geschlafen. Er hat nämlich eine Schlafapnoe.
Ah.
Das kannten wir schon. Daraufhin haben wir den Patienten auf ins Bett gelegt. Und er sagt dann in einem gebrochenen Deutsch, aber so wie wir ihn kannten, ich habe heute einfach nur 2 Flaschen Wodka getrunken. Es geht mir gut. Es geht mir immer gut. Nur das auf dem Brustkorb rumdrücken, das fand ich nicht so cool. Ja, richtig reagiert auf jeden Fall mit der Reanimation.
Auf alle Fälle. Und ich kenne auch niemanden sonst, außer den Schlagmenschen, sag ich mal, der sagt, ich habe nur 2 Flaschen Wodka getrunken, mir geht's gut.
Nee, es gibt auch nur diesen, genau, es gibt nur diesen Schlagmenschen, das trifft sehr gut, ja. Es ist echt verrückt, was Bewusstlosigkeit für uns im klinischen und im präklinischen Setting bedeutet, sogar im privaten Setting bedeutet. Ich kann einfach, glaube ich, mit daraus geben, dass wir total viele Themen haben, die zur Bewusstlosigkeit führen. Ich hoffe, wir konnten einen kleinen Überblick geben über Bewusstlosigkeit. Ich habe das Gefühl, wir haben 1000 Sachen vergessen.
Ach, man kann ja gar nicht von vergessen reden, sondern einfach von nicht benannt.
Ja, seid darauf vorbereitet, dass alles hinter dieser Bewusstlosigkeit stehen kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, nur weil wir es jetzt in der Folge nicht genannt haben, heißt es nicht, dass es nicht auch zur Bewusstlosigkeit führen kann.
Absolut nicht.
Also, das Wichtigste ist einfach, dass vor allem die Laienhelfer, die hier gerade zuhören, nochmal mit auf den Weg bekommen haben, angucken, sehen, okay, ist bewusstlos, hingehen und dabei ansprechen, versuchen ihn durch Ansprache zu erwecken. Wenn das nicht klappt, dann gerne auch anfassen. Und leider ist es immer noch so, dass dieses Anfassen noch nicht ganz in der Bevölkerung angekommen ist, weil wir fahren öfter mal zu bewusstlosen Patienten, wo es dann heißt, da hinten, auf der Wiese, neben dem Gebüsch, da liegt jemand. Haben Sie ihn angesprochen? Nein. Haben Sie ihn angefasst? Nein. Und dann geht man hin, man ist alarmiert worden auf Reanimation mit einem Löschfahrzeug, mit einem Notarzt, mit einem Rettungswagen. Man geht hin und sagt, moin, Tag, was gibt's? Und dann ist der Einsatz abgearbeitet.
Weil Ansehen hier nicht ausreichend war, da hat jemand gelegen und geschlafen.
So. Blitzreanimation. Die schnellste Reanimation, die man machen kann, ist jemanden anzusprechen und zu gucken, ob derjenige vielleicht doch reagiert. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Take-Home-Message, wenn jemand anscheinend bewusstlos da liegt, ansprechen und wenn auf Ansprache nicht reagiert wird, dann gerne auch mal anfassen. Also wenn man sich das nicht zumutet, den jetzt anzufassen, kann man ja auch mal mit dem Fuß gegenstupsen oder so. Einfach irgendwas machen,
beweg den noch mal,
um den Patienten zu bewegen, zu berühren.
Ja.
Irgendeinen Reiz zu setzen.
Heißt das, darf ich zusammenfassen, heißt das, erst schaue ich mir das an und wenn da nichts passiert, dann spreche ich ihn an und wenn da nichts passiert, dann fasse ich ihn an?
Das Disco-Schema, also angucken, ansprechen, anfassen.
Okay, das machen wir in der Disco auf gar keinen Fall so. Das ist keine Freigabe, nur weil jemand nicht auf eure Anmache reagiert, ihn einfach anzufassen. Das ist eine gute Sache für Bewusstlosigkeit, das ist eine schlechte Idee, wenn eure Anmache im Club nicht funktioniert. Dann darf man nicht nach dem Ansehen entscheiden, jo, dann fahr ich jetzt einfach an.
Erst ansprechen.
Genau, ey. Und dann einfach auf den Arsch kloppen.
Disco-Schema, kann man sich dran erinnern.
Hat Felix doch gesagt im Podcast, ich soll dir einfach ansprechen und hat dann, wenn er nicht hört, dann soll ich ihn anfassen. Ja, so. Ansehen, ansprechen, anfassen, in der Reihenfolge.
Dann bei keiner Reaktion, Kopf überstrecken, Atmung überprüfen und dann gibt es nur zwei Wege, entweder ich reanimieren oder ich lege in die stabile Seitenlage und überprüfe regelmäßig die Atmung.
Und für alle Kliniker da draußen, vergesst bitte einfach nicht, dass hinter Bewusstlosigkeit einfach alles stehen kann. Guckt euch die Umgebung an, guckt euch die Fremdanamnese an, schaut euch den Patienten komplett an, achtet auf Pupillen, achtet auf Atmung, achtet auf Motorik, auf Föter, auf Thermie, Hypothermie, achtet auf Kopfschmerzen, auf hat der Patient über Schmerzen klagt, achtet auf Meningismuszeichen, achtet auf Hautzeichen. Hinter Bewusstlosigkeit kann so vieles stecken.
And don't ever forget Glucose.
And don't ever forget Glucose,
DEFG. Also wirklich sehr eindrücklich, so eine Hypoglykämie, also zu wenig Blutzucker, nenne ich es jetzt einfach mal ganz plakativ, also sehr eindrücklicher Fall.
Und super schnell zu behandeln.
Super schnell zu behandeln und sehen manchmal auch aus wie Betrunkene. Manchmal
genau.
Misst man den Blutzucker auch einfach dann nicht, also nicht bei uns im Rettungswagen, wir sind professionell. Aber ich bin mir sicher, du hattest auch schon welche, wo dann in der Klinik rausgekommen ist, die haben einen zu niedrigen Blutzuckerwert.
Okay. Letzte kleine Anekdote, weil du es angesprochen hast gerade.
Ich finde Blutzucker ist super wichtig. Der Blutzucker ist noch nicht genug
genau, genau da, worden. Genau dazu kommt jetzt noch so ein krasse, lustige Situation mit einer deiner Kollegen.
Bitte nicht.
Leider ja. Ein Rettungswagen kommt aus einer weiteren Entfernung zu uns gefahren mit einem Patienten.
Dann ist es nicht einer von uns. Entfernung machen wir nicht.
Da ist schon ein Rettungswagen drauf. Sie laden den Patienten aus und ich stehe draußen vor der Notaufnahme und nehme den Patienten entgegen. Durch Zufall stand ich gerade draußen. Der Rettungsdienstler sagte zu mir, ja, Hypoglykämie, aber dem geht schon wieder gut. Ich sage, okay, habt ihr Glucose gegeben, 8 Gramm, 16 Gramm. Was? Nee. Dann sind wir reingelaufen in die Notaufnahme und ich dachte mir schon, okay, auf die Übergabe bin ich ja gespannt jetzt. Und er sagt, ja, initialer Zucker war 17 Milligramm Deziliter. Was sehr wenig
ist. Sehr wenig ist, ja.
Was sehr wenig ist. Ich sag, okay, und hat einen Zugang schon? Nee. Okay, was ist denn passiert jetzt? Also was hat... Okay, mach ich mir eine richtige Übergabe. Naja, wir kamen da an, lagen auf der Parkbank, wir haben ihn angesprochen, ist er wach geworden, hat gesagt, dass er Diabetiker ist, haben wir einen Zucker gemessen, der war 17. Bis dahin schon mal Top-Reaktion. Also
super.
Er erkannt Probleme, erkannt... Jetzt noch.
Ich habe Sorge, was jetzt kommt.
Jetzt noch adressieren des Problems. In meiner klinischen Erfahrung wäre jetzt ein Zugang möglich und Glucose geben. Sie haben mich entschieden, den Patienten zu fragen, ob er denn Geld dabei hat. Der Patient sagt, ja. Dann haben sie dem Patienten 5 Euro abgenommen, sind zum nächsten Kiosk, haben 2 Snickers und eine Flasche Cola gekauft. Der Patient hat 2 Snickers und eine Flasche Cola getrunken Und der Zucker ging dann auf 88 hoch und sie haben sich entschieden, dann in die Klinik zu fahren.
Voll gut, auch gar keine so schlechte Reaktion, wie ich erwartet hatte.
Ja.
Es ist schon in Ordnung, aber man muss auf alle Fälle aufpassen, wenn der Patient noch selber trinken kann, ist es möglich. Wenn der Patient schon kurz vor Bewusstlosigkeit steht, sollte man da vielleicht vorsichtig sein, weil dann kann es auch sein, dass die Flüssigkeit und das Gekaute in die falsche Röhre quasi, also in die Luftröhre, gelangt. Und dann haben wir wieder ein anderes Problem, da wäre ich sehr vorsichtig.
In meiner Vorstellung war es einfach nur so super witzig, wie der Rettungsdienst kommt und du da vor dir hin stirbst und als erst kommt, hast du 5 Euro? Nein.
Pech gehabt.
Was soll man da machen? Am Ende fragt man sich immer, was soll man machen?
Was soll man machen?
Ja, weiß man auch nicht.
Schmeckt, ne? Vielleicht nicht so gut, aber man könnte auch diese Glukose in den, also was wir dann halt auch intravenös geben können, das könnte man denen auch in den rektal Mund geben. Ach, rektal, Tobi.
Na, natürlich in den Mund.
Ein anderes gutes Mittel gegen Hypoglykämie sind auch Globuli. Um diese
Ach so. Sehr viele Globuli, mein ich natürlich. Ihr hättet jetzt meinen Gesichtsausdruck sehen müssen. Weil ich dachte, das kann man jetzt nicht ernst meinen. Aber natürlich hat Felix recht. Globuli sind Zuckerkügelchen. Also wenn ihr ihm die komplette C14-Packung in den Mund gebt, könnte das vielleicht einen Sinn haben. Ah, doch. Eine Geschichte habe ich noch. Passen's ab. Du stehst im Schockraum. Oder ich. Und ich erwarte dich. Denn du hast angerufen und gesagt, wir kommen mit dem Patienten tief bewusstlos. Wir haben ihn schon intubiert. Kreislauf ist stabil. Wir erwarten dich im Schockraum. Ihr fahrt in den Schockraum rein. Das Erste, was ich sehe, ist auf dem Monitor einen laufenden Sinusrhythmus. Das kann ich so erkennen, als ich auf den Defi schaue. Der Patient ist beatmet und das Beatmungsgerät pumpt vor sich hin. Ihr entscheidet euch zur Übergabe, bevor wir den Patienten umlagern. Ich entkleide während der Übergabe den Patienten und taste mit meiner Hand den Leistenpuls. Ich taste keinen Leistenpuls.
Oh no.
Und alles Weitere würde ich gerne in eine andere Folge packen. Denn hier ist der Patient vielleicht gar nicht bewusstlos.
Lassen wir es einfach mal so stehen. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir diese Podcast-Folge aufzunehmen.
Mir hat das auch richtig viel Spaß gemacht. Es war eine lange Folge.
Und sehr umfangreich.
Und dabei gar nicht so tief. Diesmal sehr breit. Für euch gilt, schreibt uns nochmal bei Insta, was euch noch so einfällt, Gründe für Bewusstlosigkeit. Einfach raushauen und wir packen in die nächste Folge mal rein, was ihr uns denn also alles geschrieben habt, was für euch noch Ursachen für Bewusstlosigkeit sein können. Wir werden es einfach mal vorlesen, was euch noch so eingefallen ist.
Boah, das ist eine Sache, die wollte ich unbedingt noch ansprechen. Und zwar, wenn ihr irgendwelche Sachen erlebt habt, einfach so Gedankenprotokolle, dann schickt uns die einfach. Wir können die dann hier vorlesen, vortragen, schauspielerisch aufarbeiten.
Ah, das ist total cool. Genau, vor allem, wir können das, wenn ihr wollt, auch nochmal doppelt verfremden. Ihr könnt es quasi einfach schicken. Wir verfremden das. Oder ihr verfremdet das vorher und wir verfremden das nochmal. Am Ende ist es dann so, wie es wirklich war. Und keiner weiß es. Ja, schickt uns Stories, wenn ihr wollt, dass wir die mal hier vortragen. Folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Twitter. Ja, wer uns bei Patreon unterstützen möchte, Links sind dazu in der Videobeschreibung.
Aha.
Nein, Links sind in den Shownotes.
Sehr cool. Euch und dir da draußen noch eine schöne Woche.
Bleibt
gesund. Und einen schönen Monat. Und wir hören uns dann wieder am 15. Februar.
15. Februar. Hoffentlich nicht bewusstlos.
Was für eine schlechte Abmoderation.
Was soll's. Ja, wir hören uns am 15. Februar wieder. Bis dahin, alles Gute euch.
Tschüss. Ouch.